In dem Buch geht es um die Auseinandersetzung in den Autofabriken in China seit in den letzten 20 Jahren etwa. Die Frau Zhang Lu, eine Sozialwissenschaftlerin aus China, hat halt 7 Autofabriken genauer untersucht, viele Interviews gemacht und beschreibt halt jetzt die Probleme dort.
Nun ist, wenn man sich mit China beschäftigt, man immer mal wieder mit so einer Art Horrormeldungen konfrontiert. Ich habe zum Beispiel vor kurzem im Wall Street Journal was gelesen, dass es in China in den nächsten Jahren so eine Art Sozialkreditsystem geben soll, was jedem Bürger so eine Art Score zuweist. Je nachdem, wie man sich dann in der Öffentlichkeit oder am Arbeitsplatz verhält, kriegt man Plus- oder Minuspunkte. Das führt dazu, dass krimineller Akt auf der einen Seite zunehmend unmöglich ist, aber auch politische Subversion immer unmöglicher gemacht wird durch so eine völlige Überwachung, was so dystopische Momente mit sich bringt, wo man nicht mal bei Rot über die Straße gehen zu kann, ohne dass man diesen Fehltritt sofort per Gesichtserkennungssoftware erkennt. Wie sieht es denn mit politischen Auseinandersetzungen aus, mit Streiks derzeit in China? Denn hierzulande bekommt man davon ja eher weniger mit.
Auf der einen Seite gibt es diese Kontrolle, wobei das Social Credit System ist noch nicht durchgesetzt oder noch nicht eingeführt überall. Insgesamt ist es so, dass Streiks ja zum Beispiel keine legale Grundlage haben. Also alle Streiks sind wild, also wilde Streiks. Und auch andere Formen von unabhängiger Organisierung und so weiter ist halt nicht legal. Und trotzdem passiert es halt massenweise. Es gibt in China deutlich mehr Streiks als in Deutschland. Und zwar auch deswegen, weil sie nicht reguliert sind. Wenn Arbeiter und Arbeiterinnen in China halt Probleme haben und merken, sie haben die Möglichkeit und die Macht, kollektiv dagegen vorzugehen, dann werden sie das halt organisieren und da gibt es auch keine Gesetze, die sie dann die das regulieren und die daran hindern. Also man kann sagen, China ist ein autoritäres System, aber trotzdem gibt es Möglichkeiten für Widerstand.
Das ist vielleicht eine der Erkenntnisse des Buches der chinesischen Sozialforscherin Zhang Lu, was jetzt quasi neu oder nochmal zum ersten Mal übersetzt beim Mandelbaum Verlag herausgekommen ist. Was sind denn weitere Erkenntnisse, was Arbeitskämpfe in Chinas Autofabriken oder überhaupt Arbeitskämpfe in China betrifft?
Also ein wichtiger Gesichtspunkt ist die Spaltung, die sie beschreibt, der Beschäftigten in Direktbeschäftigte, also direkt beim Unternehmen Beschäftigte und Leiharbeiterin. Das ist etwas, was wir halt auch aus anderen Ländern, auch aus Deutschland kennen. Und die guckt sich ja dann erstmal genau an, worin die Spaltung besteht. Die Leiharbeiterinnen kriegen dann geringere Löhne, sie haben halt prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Und trotzdem schaffen es beide, also auch die Leiharbeiterinnen, halt immer wieder sich zu organisieren und auch höhere Löhne oder bessere Bedingungen durchzusetzen. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Ein anderer ist, dass sie diskutiert, dass die allgemeine Ansicht ist, dass ohne gewerkschaftliche Vertretung, also offizielle gewerkschaftliche Vertretung, Arbeiterinnen nicht durchsetzen können. Und wie ich eben schon sagte, in China ist ein autoritäres System. Es gibt eine Gewerkschaft, die aber eine Staatsgewerkschaft ist, also die Arbeiterinnen nicht vertritt. Und trotzdem gibt es halt diesen Druck von unten, der dazu führt, dass das Regime auch rechtliche Rahmenbedingungen schaffen muss, die auch die Bedingungen der Arbeiterinnen verbessern.
Nun ist, wenn man sich das genauer ansieht, das ja so eine eigenartige Mixtur aus realsozialistischer Machttechnologie, also autoritären Durchsetzungen von Macht und dann einer kapitalistischen Wirtschafts- und Finanzpraktik, die da in China herrscht. Also man hat so einen pseudo-ideologischen Überbau von Marxismus, Leninismus mit vielleicht auch noch so ein bisschen Konfuzianismus, wo ganz klar eine Angst auch da ist von anderen Mächten des Westens, China als großer Gegenspieler, größte Exportnation mittlerweile, die Führungsrolle der kommunistischen Partei, die relativ klar ist, wo man ganz oft auch hört, dieses Adjektiv kommunistisch ist eher ein ideologisches Blendwerk oder Beiwerk und hat gar nicht so viel mit der Realität in China zu tun. Nun ist Ralf Rockus, der am Telefon ist, einer, der sich seit Jahren auch schon beschäftigt mit den aktuellen Entwicklungen in China, was die veränderte Rolle zum Beispiel des Landes im kapitalistischen Weltsystem angeht. Wie ist denn ganz allgemein gefasst derzeit die Situation, die Lage auf dem Weltmarkt für China?
Also das verändert sich natürlich jetzt gerade rasant. Wenn wir uns gerade die Auseinandersetzung um die Zölle, die USA erheben will, anschauen. China hat halt in den letzten Jahren deutlich an Einfluss und Macht gewonnen und ist auch nicht mehr die Fabrik der Welt, also wo halt einfach nur Billigprodukte oder Konsumartikel hergestellt werden, sondern ist durchaus in der Lage mittlerweile Hochtechnologie zu produzieren. Und insofern ist China tatsächlich sowas wie die Zwei-Weltmacht, kann man sagen, oder möglicherweise auch in Zukunft die Regionalmacht. Das kann man schon erwarten.
Darum geht es natürlich auch in dem Buch Arbeitskämpfe in Chinas Autofabriken, was gerade erschienen ist im Mandelbaum Verlag, übersetzt von Ralf Rockus, der hier am Telefon ist. Es ist eine Untersuchung, die Mitte der 2000er Jahre ansetzt und bis Anfang der 2010er Jahre geht, vor allem in sehr, sehr großen Automobilfabriken in China, darunter auch chinesisch-deutsche Unternehmen, Volkswagen ganz vorne mit dabei. Ist das Buch, wenn man es zur Hand nimmt und die Forschung ja schon einige Jahre her ist, damit überholt?
Nein, das denke ich nicht. Also was Zhang Lu vor allem macht, ist, sie guckt sich halt die Mikroebene an, also die Ebene direkt auf der Abteilungsebene. Es gibt natürlich jetzt Sachen, die zum Beispiel im Buch nicht auftauchen, wie die neue Entwicklung mit den Elektroautos und ähnliches. Aber diese Probleme, die Arbeiterinnen auf der Abteilungsebene haben, die Spaltung, wie ich schon sagte, in Direktbeschäftigte und Leiharbeiterinnen und anderes mehr, das ist durchaus aktuell. Andererseits finde ich es auch spannend, Sie haben das ja schon gesagt, sie schaut sich auch genau an, wie dieses Erbe des Sozialismus, also quasi ein Regime, wie auf der Fabrikebene Macht durchgesetzt wird, quasi sich zusammengetan hat mit dem globalen Kapital, in diesem Fall zum Beispiel Volkswagen, und daraus ein neues Arbeitsregime entstanden ist. Und das ist durchaus immer noch genauso, wie Zhang Lu das in dem Buch beschreibt, auch heute noch.
Was man in dem Buch auch herausliest, ist, dass es vor allem Wanderarbeiterinnen sind und auch Praktikanten und Praktikantinnen, die auch die aktivste und radikalste Kraft sind von Auseinandersetzung von Streiks. Ganz bemerkenswert zum Beispiel ein Streik, den es bei Honda gab vor einigen Jahren, wo die gesamte Produktion lahmgelegt wurde aufgrund der Auseinandersetzung und dann auch es quasi Zubilligung oder zumindest Eingeständnisse in Richtung der Arbeiter und Arbeiterinnen gab. Was sind denn vielleicht weitere Beispiele für erfolgreiche Auseinandersetzungen, die es auch gab, gerade im Automobilsektor in China?
Erfolg ist jetzt immer die Frage, was man als Erfolg mit. Also insgesamt kann man sagen, dass die Löhne in den letzten Jahren sich deutlich nach oben entwickelt haben. In China verdienen die Arbeiterinnen, also in den Automobilfabriken tatsächlich noch mehr als im Durchschnitt jetzt andere Beschäftigten in anderen Industrien. Aber insgesamt liegen die Löhne in China mittlerweile schon so auf einem Niveau irgendwo zwischen Rumänien und Polen. Also es ist nicht mal dieses Billiglohnland. Und da spielen natürlich nicht ein Kampf eine Rolle, wie dieser bei Honda, der wichtig war in 2010. Sondern viele Kämpfe. Also es gibt vierstellige Schätzungen von vierstelligen Zahlen von größeren Auseinandersetzungen pro Jahr in China. Und ein Fall, den ich kurz erzählen kann, ist, dass es bei VW, einem Joint Venture von VW und FAW, einem chinesischen Hersteller, 2017 eine längere Auseinandersetzung gegeben hat von Leiharbeiterinnen, die denselben Lohn gefordert haben wie die Direktbeschäftigten. Was nach chinesischem Arbeitsrecht auch eigentlich vorgeschrieben ist und wozu sich VW auch verpflichtet hat. Und diese Leiharbeiterinnen haben aber nur die Hälfte verdient und konnten immerhin durchsetzen, nach einem langen Kampf, muss man sagen, dass viele von ihnen übernommen wurden. Also das ist ein Fall, wo jetzt auch ein deutsches Unternehmen eine Rolle spielte. Man muss allerdings auch dazu sagen, das hat ein Jahr gedauert, bis sie sich durchgesetzt hatten und die das Unternehmen hat auch unter anderem den chinesischen Staat eingeschaltet, der auch einige von den Anführern dieser Arbeiterinnen festgenommen hat. Also da spielt VW auch eine sehr zweifelhafte Rolle.
Ja, das steht auch durchaus im Mittelpunkt dieses Buches, also so eine Art Kollaboration zwischen chinesischen Unternehmen, deutschen Unternehmen oder beziehungsweise chinesischem Staat und deutschen Unternehmen, halbstaatlichen Unternehmen wie zum Beispiel auch Volkswagen. Was lässt sich denn vielleicht als Erkenntnis aus dem Buch mitnehmen, was so eine, nennen wir es mal Kollaboration oder Zusammenarbeit angeht? Also was hat denn zum Beispiel VW mit den Arbeitsbedingungen chinesischer Arbeiterinnen und Arbeiter zu tun? Was kann man vielleicht auch von hier aus als Erkenntnis mitnehmen zur möglichen Unterstützung, Solidaritätsarbeit etc.?
Also erstmal muss man sagen, VW hat ja eine lange Geschichte auch mit Investitionen und Fabriken in autoritären Regimen. Und also jetzt Brasilien, Südafrika nur als Beispiel. Und in China ist VW ja schon seit den 80er Jahren aktiv und hat jetzt schon eine lange Erfahrung. Und hat sich natürlich angepasst an die Bedingungen dort. Also die Löhne und Bedingungen in den VW-Fabriken entsprechen jetzt in etwa dem, wie auch in anderen Unternehmen dort. Was man von hier machen kann, also ich finde erstmal überhaupt wichtig, sich genauer zu informieren. Chinesische Arbeiter und Arbeiterinnen werden ja oft so als Konkurrenten dargestellt hier, die die Jobs wegnehmen und so weiter. Und ich finde es aber wichtig, das umzudrehen und zu sehen, dass die Bedingungen der chinesischen Arbeiterinnen ähnlich sind, dass sie auch ähnliche Gegner haben, also ähnliche Unternehmen und dass sie kämpfen, dass sie ihre Bedingungen verbessern und wir aber eigentlich von ihnen lernen können, auch hier entsprechend uns zusammenzutun, um die Bedingungen zu verbessern.